Ihr habt uns schon recht hergeführt mit euren Liedtexten. Danke, Carina, für die Auswahl, die so gut passt, wo die Hilfe herkommt und dass es eben nicht nur geschmeidig geht. Gut, jetzt bitte ich euch, Andreas und Nick, dass ihr da hier in meiner Nähe könntet Platz nehmen. Wir werden da auch gerade bedient. Das ist übrigens Getränk vom... spielt, glaube ich, keine Rolle, wer wo. Das Getränk, das durch Nick Gugger hat mitentwickelt und produziert. Ihr habt vielleicht schon aussen gesehen im Foyer. Ihr dürft nachher so ein Fläschchen mitnehmen. Wir haben hier kistenweise geschenkt bekommen. Zinge heisst das. Und ja, genau. Das... genau, jetzt sind wir dann, glaube ich, da etabliert. Genau, das zeigt auch schon so etwas von Vielfalt vom hinten Gast. Ja, seid ihr wohl auf den Stühlen, ist gut. Ready, okay.
Küsse fällt.
Ja, ein bisschen weich ist es ja. Ja, wir wollen euch natürlich ein bisschen kennenlernen zum Anfang und weil wir das Thema Widrigkeit haben, fange ich gerade an mit je einer speziellen, widrigen Situation in eurem Leben. Andreas, du magst dich allweil noch besinnen an den Tag, 10. August 2020. Das war nicht gerade so der frühe Taumeltag. Erzähl uns kurz, wie du das erlebt hast.
Also ich hätte das Datum nicht mehr gewusst. Es ist nicht so, dass das eingebrannt ist, zum Glück in mir. Aber wenn ich das Bild sehe, natürlich, da ist ja ein Bildschirm, dann weiss ich natürlich, um was es geht. Das war der Abstieg von Super League Challenge League. Nach einer schwierigen Zeit, das war dann Corona. Und so ein extremes abgestiegen, eben irgendwie so ganz schwierige Stimmung. Fast keine Zuschauer wegen Corona. Aber irgendwie so emotional unterirdisch gewesen. Man hat gewusst, dann zumal, wenn wir absteigen, kann es sein, dass der Club Konkurs geht. Man hat gewusst, dass ganz viele Spieler weggehen wollen, weil sie nicht Challenge League spielen wollen. Und darum war schon einer von denen, der schon durch Marco Bey ist gegangen in diesem Moment.
Wir kommen nochmal später darauf zurück. Es war ja noch weiteres Ding, was jetzt nicht gesehen ist. Da, so ist übrigens unser Kontakt, unser persönlicher Kontakt entstanden. Mich hat das natürlich auch bewegt, wie einige von hier, das weiß ich. Und ich habe gedacht, Andreas Gerber, vor allem, wo du noch der Trainer auch noch ist gegangen und vorher der Präsident, Andreas Gerber haltet einfach die Festung. Und jetzt wird eben so und so geredet und geht es weiter. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe dir ein Mail, dass du wenigstens von einem fußballbegeisterten Pfarrer gehörst. Ich staune über den Durchhaltenwillen und so. Und so ist unser Kontakt, zuerst mailmässig, irgendwann WhatsApp und irgendwann die Kaffeezeit entstanden. Ja, genau. Hast du dann verschiedene so Aufmunterungsmeldungen bekommen? Oder sind vor allem andere Sachen reingeflattert an Mail und WhatsApp?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Ich weiß einfach nur, es war wirklich traurig. Mein Sohn war dann noch dabei. Da können wir jetzt fast tränen, wenn ich daran denke. Aber es ist nicht so dramatisch. Jetzt sind wir ja gerade ein bisschen an einem anderen Ort. Darum ist es schön. Jetzt kann ich eigentlich darüber lachen. Und gleich merke ich so, wie es da innen sitzt. Weil der hat dann stundenlang gerannt. Das geben wir jetzt wirklich nach. Aber jetzt ist es ganz anders. Und dann... ja, ich glaube, ich habe tonnenweise so Aufmunterungssachen bekommen, weil alle haben gewusst, was das bedeutet für einen Club. Schwierig ist es dann geworden, weil am nächsten Tag der Präsident der damalige Tag geläutet. Ich war schon lange nicht so emotional, es tut mir leid. Ach, ich hoffe, wir heute Abend nicht so im Studio.
Ich gucke dazu.
Nein, ich komme also gut schlagen. Aber darum ist es so schön, also jetzt besonders schön, weil vor 5 Jahren war das gewesen. Und wir haben nicht gewusst, geht es weiter mit dem Club oder nicht. Und eben, es hat mein Leben extrem geprägt, in dem Moment. Und ich bin dann Präsident geworden, weil der alte Präsident dann nicht mehr konnte eigentlich. von lauter Druck und Frust und weiss nicht was alles. Und man nicht hat gewusst, gibt es den Club überhaupt noch. Und das musste ich alles irgendwie durchstehen. Mhm. Und das sind natürlich solche Kontakte und Aufmunterungsmail und was es alles hat gegeben, sind natürlich Gold wert gewesen, um zu spüren, mal, ich bin gefragt. Ich kann jetzt nicht auch noch zurücktreten. Und darum bin ich enorm dankbar für all die Kontakte seitdem. Und, aber auch für die Zeit, in der ich kämpfen musste und herstehen. Das hat mich geprägt.
Ich sage noch ein paar weitere Sachen zu dir. Du bist in Belp aufgewachsen, also gar nicht so weit. Du hast das KV gemacht. Wann hast du den ersten Profivertrag bekommen bei IB?
Das war, glaube ich, 1993.
Wie alt?
Bist du? 20.
Ja, ja. Hast du eine Familie, bist du verheiratet, zwei erwachsene Kinder oder Tochter, fast schon erwachsen, jawohl. Und sportlicher Werdegang, je nach Alter von euch, oder wie man das, beim Andres Gerber, IB, GC, Lausanne, Thun und auch Nationalspieler, ich weiß nicht, ob das alle wissen, viermal dabei gewesen. Welche war die schönste Station von diesen vier?
Schon Thun.
Schon Thun,
ja.
Hoffentlich, ja.
Nicht, weil ich jetzt da bin, jetzt tun. Wenn ich jetzt Zürich wäre, würde ich nicht sagen GC. Ja. Weil das ist nicht gewesen, aber es war schon eine prägende Zeit. Genau. Also ich werde keinen einzigen Moment missen von meiner ganzen Karriere. Es war nicht immer schön, aber es waren unglaublich wertvolle Lebenserfahrungen überall.
Ja. Gut, wir kommen zum Nick Gugger. Du hast, ich würde sagen, einen denkwürdigen Tag, ich habe es so umschrieben, durch eine biografische Widrigkeit ganz am Anfang. Erzähl uns, 1. Mai 1970, Udupi, Indien.
Ja, zuerst mal, liebe Uli, liebe Besucherinnen und Besucher, herzlichen Dank, dass ich hier mit euch und dem Andres Zeit teilen darf. Und dann sind wir nämlich bei der Zeit 1970, 1. Mai. Ich weiss nichts mehr von denen. Aber ich schaue eigentlich die Foto noch gerne an. Oder jetzt, da hat er eben keinen Profifußballer und kein Mann vor auf der Bühne. Und dort hat er ein kleines, ungewichtiges Kind. Und irgendwie tut mich das immer wieder zurück erinnern, was für ein Glück das ich hatte. Heute sind ja meine Schwester, meine Eltern sind da. Dass ich nämlich dort aus dem Spital raus adoptiert bin. Das ist eine Erinnerung. Und das haben wir ja 1988 besucht und angeschaut. Und da kommen wir dann auch noch drauf.
Genau. Und Widrigkeit, in Anführungszeichen, habe ich es natürlich bezeichnet. Deine liebe Mutter, eine Brahmanenfrau, also aus höher Kasten, hat einfach schnell entschieden, das geht nicht. Es war wichtig, ja, so viele Wesen.
Es ist so ein bisschen Tag und Nacht, auch, ja. Stelle ich mir vor. Ich weiss es eben nicht mehr. Mhm. Mutter hat ja dann nach der Geburt Spital verlangt, hat mich überreicht an dieser Basler Mission, wo gesagt hat, ich suche den besten Platz und jetzt darf ich ja da zu tun sein. Und das ist anscheinend der beste Platz.
Um einen guten Platz. Gut. Ja, das also so ein erster Eindruck von deinem Bezug zu Indien. Wir haben uns irgendwie auch ein bisschen durch Indien gelernt kennen, weil du letzten November plötzlich bist da gesessen, wo der Mann ist da gewesen vor der Evangelischen Allianz Indien im Zusammenhang mit der HMK und du bist einfach durch das auch hier gewesen und so. Vorher habe ich dich mehr aus den Medien gekannt und fast ein bisschen besser deiner Eltern, die auch hier sind. Aber es ist ganz ein ganz interessanter Kontakt, der da ist entstanden. Gut, du bist zu Uetendorf aufgewachsen, eben darum schon ein bisschen einer von uns. Du hast sehr viele Berufe. Sag uns kurz etwas zu deinen verschiedensten Berufen.
Ja, ich glaube, ich lebe einfach meine Berufung. Der hat gehört, ich komme ursprünglich von Studers Wandflur eine Lehre gemacht. Jetzt hat jemand von Frutigen neben dir da. Also, du bist ja von Frutigen. Und dort habe ich mal gelernt, genau zu arbeiten. Das war eigentlich ganz eine gute Ausbildung. Und dann hat man aber schnell mal gemerkt, dass ich gerne mit Menschen unterwegs bin. Das hat man auch schon gewusst während der Lehrzeit. Und dann habe ich dann nachher in Kolumbien gearbeitet mit Strassenkind 1992 und mache immer den Spass beim Pablo Escobar, sein Sekretär, dass er da wieder ein bisschen sein Geld durch positiv verteilen. Nein, Spass, es war nicht so lustig, weil die Strassenkinder auf der Straße und der Tod und das Leben war nebeneinander. Und der Tod und das Leben interessiert mich eben eigentlich, weil wir haben heute auch über Hoffnung gesungen und so. Kommen wir vielleicht auch drauf. Und nachher bin ich aber eigentlich meiner Berufung eben gefolgt und habe dann ein Studium in sozialer Arbeit gemacht. Und dann Notfallpsychologie noch, ich war im Tsunami. Und dann in Sozialmanagement. Und ich glaube, dort habe ich dann meine endgültige Berufung gefunden. Ich bin dann in der Sozialunternehmensberatung gelandet. Und das ist das, was mich auch noch heute empowert, mit Menschen ein Stück Lebensweg teilen. Und ich bin sehr gerne unternehmerisch unterwegs. Darum, ich will mit euch heute so etwas unternehmen, nämlich so ein Zinni trinken. Oder euch so ein T-Shirt nachbringen. Oder was auch immer, was ich trage. Mich interessiert alles, mich interessiert der Mensch. Und darum sage ich, ich lebe meine Berufung und du kommst ja dann noch mit der Politik. Darum lasse ich das noch ein bisschen weg, weil Politik habe ich nicht gesucht.
Das sagen zwar fast alle, gell?
Der Beweis hockt da innen, der Mann mit dem südamerikanischen Hemli, das ist mein Vater. Okay. Der ist schon, dass ich in der Politik
bin. Ja genau, wir kommen auf das zu reden. Genau, also ich sage jetzt gleich schon ein paar Markierpunkte. Du bist im grossen Gemeinderat in Winterthur, Kantonsrat und seit dem 17. beim Nationalrat in Bern. Genau, sie haben einander übrigens nicht gekannt. Ich habe ihnen einfach im Juni ein Mail geschrieben, weil ich einen Impuls hatte vom Heiligen Geist. Mach mit diesen beiden zusammen einen Talk über Widrigkeiten. Nicht zuletzt natürlich ein bisschen angeregt eben durch das Buch, wo Renick rausgekommen ist. Und ich habe gefunden, und gell, André, dann seid ihr noch nicht Tabellenführer gewesen, gerade aufgestiegen. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, wie wir hier im Oktober dort aneinander gegenüber sitzen, ob wir die auch ein bisschen trösten und ermutigen müssen. Oder ob du kannst sagen, ja, es läuft. Genau. Und jetzt ist natürlich die gute Situation. So haben wir euch irgendwie zusammengebracht. Ja, jetzt ein paar weitere Fragen an dich, Nick, eben zur Politik. Aber zuerst noch etwas, noch mal Persönliches. Du hast ja einen Lebensstart gehabt. Deine beiden lieblichen Eltern sind Inder. Melissa, du gehört ging um mich, dass wenn adoptierte Kinder, die in einer anderen Kultur aufwachsen, spätestens in der Pubertät und im Jugendjahr ganz grosse Schwierigkeiten, Fragen kommen, wo gehöre ich überhaupt her? Wer bin ich? Gehöre ich daher? Bei dir war das nicht so. Hast du das ausblendet oder hast du so super Eltern gehabt? Uetendorf, so einen schönen Platz. Erzähl uns ein bisschen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass verschiedene Faktoren da drin spielen. 99,9% der Adoptivkinder haben Eltern, die mit ihnen eigentlich das Beste wollen. Und vielleicht bin ich dort eher einfach im positiven Sinn. Auch wenn ich sage, du bist kein Zufallskind, hat der Schöpfer, der über Leben und Tod entscheidet, schlussendlich auch, einfach mir dort eine Kraft mitgegeben, dass ich auch erkennen konnte, dass das Leben es mit mir, und jetzt rede ich von mir selber, eigentlich das Gute will. Jetzt ist die Frage, ich konnte entscheiden, meine Eltern haben es nicht gut gemeint mit mir, ich konnte entscheiden, meine Schwestern meinen es nicht gut. Und ich konnte sagen, meine leibliche Mutter, die hat es gar nicht gut gemeint mit mir. Und ich glaube, mehr dort drinnen ist auch für mich die Antwort, die ich über Jahre mir selber gegeben habe. Ich habe mich sehr früh entschieden, nicht in der Vergangenheit zu leben. Das ist ganz wichtig. Ich könnte nämlich sagen, gehen wir zurück auf den 1.5.1970. Morgen um 20 ab 1. Ja, seitdem hat das Leben es eigentlich schlecht gemeint, weil ich könnte ja in Indien leben. Das wäre vielleicht das, was ich mir hätte erklären können. Und ihr wisst, da sind wir schon kurz bei der Politik und er hat Angst, dass ich als Politiker länger rede. Und ich kann zwei Stunden reden, aber ich halte mich eher kurz. Im Moment läuft ja beim Bundesrat eine Petition, Adoption. Ja, der Bundesrat will die Adoptionen verbieten, die internationalen, schon gehört. Mhm. Und dort habt ihr vielleicht von mir auch gelesen. Dort habe ich mich sehr stark exponiert und bin für das so ganz schlimm angefindet worden. Das heißt, kann es nicht sein. Ich weiss, es hat Adoptionen, kommen wir wieder auf deine Frage, die vielleicht nicht ganz glücklich verlaufen. Aus was für Gründen auch immer. Mhm. Mit denen habe ich jetzt, mit diesen Jungen oder mit diesen Menschen, die bis in mein Alter, ich bin aber einer von den ersten, Ende 69, Anfang 70, hat mit der Schweiz internationale Adoptionen gehabt, wo einfach sehr schnell mit mir selber zwar eben viele Widrigkeiten kennt, da kommen wir näher drauf, aber ich kann ganz klar sagen, ich habe das Geschenk vom Schöpfer, dass ich eine gute Familie habe, dass sie auch heute kommen, dass wir zusammen es gut haben. Und ich habe das Geschenk, dass ich auch eine gewisse Resilienz, wisst ihr, was Resilienz ist? Also eine Stärke aus mir raus kann haben, die in einer Balance drin ist. Also mich nicht wieder eben in die Vergangenheit geben. Und viele, die ich jetzt heute höre mit dem Adoption Nein von diesen Adoptivkindervereinigungen, Roots, sagen, ich kann das nicht akzeptieren und mir hat man Unrecht da. Und ich habe mit mir selber abgemacht, ich habe es gut. Und meine liebliche Mutter hat es gut gemeint. Das ist ein Entscheid. Weil ich könnte die Geschichte ja gleich umdrehen. Und sagen, ja, ganz eine schlechte Mutter, die hat mich weggegeben. Und ich könnte jetzt euch zwei Stunden lang eine Geschichte über das erzählen. Ist mir aber nie in den Kopf gekommen. Weil es mir einfach immer war, ich schaue im Hier und Jetzt, und darum habe ich mich auf euch gefreut, dass Hier und Jetzt, wo bin ich? Im Guten, 2020, Corona ist da, gelitten, heute bist du das oberste oben der Spitze. Und ich bin mir immer bewusst gewesen, du kannst das oberste oben auf dem Rossi, aber du kannst sofort wieder oben runterfallen. Also, nicht, dass jetzt das du nur wünschst, aber dass die Zeit kannst du auch noch
kommen. Ja, nicht. Ja, du siehst eigentlich... Eine ganz wichtige Aussage war, oder? Guck nicht zurück. Paulus sieht genau das Gleiche im Philipperbrief. Ja, haben wir eine weitere Wahrheit, die allweil hilft in Widrigkeiten. Du hast schon ein bisschen deine Eltern angesprochen. Jetzt kommen wir zu dieser Klammer. Ich denke, deiner Eltern, namentlich dein Vater, hat dich in Sachen Politik ein Stück vorbereitet. Erzähl uns ein bisschen zu dem. Vielleicht nicht 10 Minuten, aber einfach ein paar Minuten.
Ich bin ihm ja immer ausgewichen wegen der Politik. Ich müsste jetzt 2 Stunden bleiben hocken. Nein, ich kann es in 2 Sätzen sagen. Mein Vater war EVP-Fraktionschef vom Kantonsrat. Also Grossrat heisst es bei euch im Kanton Bern. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Herren von Bern da bei uns in Südendorf im Altersheim auf dem Tisch gehockt. Und ich weiss nicht, Vati, weisst du noch, was ich dich provoziert habe zur Politik? Hast du vergessen? Das ist gut. Ich habe gesagt, ich gehe zu den Ultra-Alternativen. Weil ich ganz lange Haare hatte, Ohrenringe, und die Herren und Damen sind hier in Zweiteiler gehockt. Und ich habe immer gesagt, ich gehe, heute würde man dem sagen, alternative Liste. Und meine Schwestern waren nicht so Politik interessiert. Ich bin einfach ein bisschen hören. Aber ich war eigentlich nicht bei ihnen nach mit der Politik. Ich wollte einfach mehr wissen, was die das Land regieren oder der Kanton Bern regieren, was die da zusammen murmeln. Und ich habe herausgefunden, die muss ich ein bisschen provozieren. Aber ja, das ist das.
Genau.
Und er hat mich wirklich nicht politisch geprägt. Er hat mir so immer frei
gelassen. Genau, aber interessanterweise bist du ja heute gleich eine Partei wie dein Vater. Gehörst zur Mitte. Ja. Okay, Nick, eine nächste Frage. Du siehst in deinem Buch, da hat es ganz coole Slogans drin oder Aussprüche, die du natürlich ernst meinst. So. Du siehst etwas, wo, glaube ich, wo man staunet, wenn man so ein bisschen landläufig Politik zulässt. In der Politik habe ich einen Gestaltungsanspruch, keinen Machtanspruch. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, okay, eine kleine Partei kann ja nicht einen Machtanspruch haben, aber du meinst etwas anderes.
Ja, dann sind wir aber bei dem, gehen wir wieder zurück, 1982, wo die Herrschaften von Bern da bei uns im Altersheim ihre Fraktionssitzungen hatten. Ich glaube eben, wenn ich den Satz sage in meinem Buch, ich habe einen Gestaltungsanspruch, dann hat er es eben wieder hier mit dem gelben T-Shirt. Gestalten. Ich will etwas kreieren. Und Politik ist mir, wie gesagt, nie mein Ziel. Ich habe Kollegen, ja junge Männer, die sagen mir, Nick, du könntest mein Vater sein, ich will mal auch Nationalrat sein. Oder ich will mal Bundesrat sein. Und das glaubt ihr mir natürlich nicht. Das kann jeder sagen, er will mal nicht Bundesrat sein. Mitte hat den Sommer gesucht, also den Frühling. ja, da haben wir namhafte Herrschaften geschrieben und gesagt, du bist so der Querkopf für die Politik. Und genau darum wollte ich ja nicht den Machtanspruch haben als Bundesrat. Ich wollte gestalten können. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wieso EVP? Ich kann euch ehrlich sagen, das habe ich nicht gesucht. Ihr könnt mich gerade so gut in die FDP geben. Ihr könnt mich gerade so gut zu den Grünliberalen geben. Ihr könnt mich gerade so gut zu der Mitte geben. Aber der Gestaltungsanspruch, den ich habe, den lässt mir in der EVP am meisten Platz.
Wir kommen noch zu dieser Vernetzung und zu diesem Brückenbau, was genau dort her. Jetzt möchte ich aber noch etwas anderes sagen. Du hast in Indien einen Ehrendoktortitel. Und du hast an dieser Rede vor 30'000 Leuten Folgendes gesehen. Die Kraft, die Freude und den Mut, Tag für Tag weiterzumachen, geben mir die Worte Jesus, die der gesagt hat, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich habe das starke Gefühl, dass unser Leben das größte Geschenk ist, das Gott uns gemacht hat. Als Gegenleistung können wir selbst etwas beisteuern, dieser Welt zu einem besseren Ort für viele machen. Ich wurde bereits bei meiner Geburt im Stich gelassen. Dann kamen zwei Engel aus Uetendorf, aus dem Nichts, um mich zu umarmen und mir klarzumachen, dass die Liebe sich nicht um Kasten, Rassen oder Religionsgrenzen kümmert. Meine Erziehung hat mein Leben verwandelt. Dafür werde ich meinen Eltern immer dankbar sein. Und nachher eben hast du das Lied gesungen. Kennen wir auch, Vater Gott, Vater, wie habe ich so lange ohne dich sein können? Was bedeutet das, der Ehrendoktortitel?
Das ist eine gute Frage. In der Schweiz ist das nicht so sexy. Wenn ich dir geschrieben habe, siehst du das nie in meinem Absender. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, er bedeutet mir nichts. Weil zuerst wollte ich es nicht annehmen. Und heute merke ich, okay, wenn ich glaube, ich bin kein Kind des Zufalls, kleine Laune der Natur, ganz egal, ob ich mein Lebenslied in Moll singe oder Dur. Und ich habe eigentlich viele melancholische Seiten. Dann merke ich, es war gut, dass ich die Ehrendoktorwürde angenommen habe. Weil in Indien und in anderen Ländern ist das 10-mal mehr. Und dort auch wieder abschätzen zwischen Demut und zwischen, ja, wow, cool, jetzt dürfte ich noch dr herschreiben.h.c. In der Schweiz brauche ich es nicht. Aber ich habe gelernt, doch in den letzten 7 Jahren, dass das einen viel höheren Wert hat. Und du weißt, ich bin Freitag heimgekommen von Indien. Ich durfte dort auch wieder für Freihandelsabkommen und Politik weibeln. Und habe dort so einen internationalen Preis bekommen. Der heisst One World, One Family. Und dann nehmen wir nämlich das hier noch vor. Für mich sehr eindrücklich war, bei dort vor über 30'000 jungen Leuten von den Ärmsten, die haben keinen Pass. Müssen Sie sich mal vorstellen, keinen Pass. Die haben keine Rechte. Und ich darf für die Universität tätig sein, die hat jetzt da einen neuen Preis bekommen, unter den 5 Besten von Indien sind und unter den 500 No-Ways Besten weltweit. Ich merke, es hat doch eine Bedeutung und ich habe gelernt, es im richtigen Moment zu nutzen.
Nächste Frage, hier noch mit Indien zu tun. Gilt es als Brückenbauer. Im 21. hat die Medien sogar das mit Zahlen belegt. Dir gelingt es am meisten, oder zumindest in diesem Jahr ist dir am besten gelungen, Mehrheiten zu bekommen im Parlament für Vorstöße. Und ich kann mir vorstellen, das hat mit deiner Herkunft zu tun. Du denkst schon lange ganz vernetzt, sehr international. Hat es auch mit biblischen Werten zu tun, dass man sagt, guck, mit dem kannst du gut. Ja, in deinem Buch, ja, oder auch schreibt der SPLer Josic, da schreibt FDP-Frauen über dich. Mit Gucker kannst du es, dann nimmt die Mensch. Was, ja, hat es mit Indien, hat es mit biblischen Werten zu tun, dein Brückenbauer-Berufungsteil?
Wenn ich glaube, du bist kein Kind des Zufalls, wenn ich glaube, dass Gott, der Schöpfer Gott, eine Realität ist, dann bin ich persönlich überzeugt, wenn ich in diesem Tandem laufe, also in diesem Teamwork, dass ich, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es die vierte Ebene gibt, die vierte Ebene, sage ich, die spirituelle, die göttliche Ebene. Das muss jeder zuerst mal für sich selber herausfinden, aber will. Wenn er sich auf das einlädt, merkt er auf das Mal, aha, das, was du als Pastor jedes Wochenende deinen Leuten probierst, näher zu bringen, mit Gott könnte es ja vielleicht auch noch spannend sein. Ich sage nicht einfach, wohlverstanden. Das möchte ich auch gerade allen hier sagen. Es ist nicht einfacher. Dann habe ich gemerkt, und dann kommen wir wieder auf das, ich habe nicht in die Politik gewählt. Ihr könnt es mir glauben oder nicht glauben.
Der Brückenbauer ist in deinem Herz.
Es ist eine Überzeugung, wenn ich glaube, Gott kommt mit mir im Guten und im Schlechten. Und ich schreibe das hier im Buch auch. Es gibt mehr Dunkelheit oder mehr graue Momente. Da werde ich viel angegriffen. Ich sage, guck, du spinnst, das stimmt einfach nicht. Dann sage ich, doch. Kannst du mir es glauben oder kannst du nicht glauben? Ich bin schon ein Sonnenschein. Da heute darf ich da in diesem Scheinwerferlicht hocken vor euch. Aber es ist nicht so, dass ich 60% oder 80% einfach super die Sonne um mich herum habe, sondern es sind mehr Momente, und da kommen wir zu meinem Fußballfreund da nebenan. Ich behaupte auch, du würdest sagen, ich bin nicht jetzt bist du zwar zu oberst oben, jetzt bist du im Scheinwerferlicht heute Abend im Sportpanorama. Aber der Regen und die Wolken, die kommen viel schneller, als wir glauben. Und darum, wenn du mich fragst, ich habe Politik nicht gesucht, aber ich kann heute vielleicht eine gefährliche Aussage machen. Aber ich glaube heute, es ist ein Schöpfer sein Willen, dass ich Politik mache.
Das nehmen wir so, sei dankbar. Für die Werte und das Brückenbauertum, das du reinbringst. Ich glaube, man merkt es ja, man liest es ja. Das ist für deine Kollegen im Bundeshaus ein Segen.
Also, jetzt wieder nur ein Satz. Schauen, Fenster zum Sonntag. Hast du es noch angeschaut? Ja. Das habe ich im 21, 22 geschrieben. Und vielleicht muss man einfach abschliessend sagen, ich bin allein mit dem Marc Jost von Thun, dem Nationalrat von EVP. Ich muss mit allen reden. Sonst habe ich keine Chance. Genau. Und darum habe ich bis heute auch den hohen Track-Record, wo man sagt, weil ich muss die Linken und die Rechten abholen. Und dann schlagen sie mich von links ab und dann schlagen sie mich von rechts ab. Oder?
Okay.
Aber ich will gewinnen. Gut. Das ist auch wichtig,
in der FC. Genau, das ist der Verband. Und da gibt es manchmal schon einen Wangenstreich und manchmal und im Moment viele Streicheleinheiten, anderes Gerber. Ich muss schon noch etwas sagen jetzt oder dir etwas fragen zum ganz Aktuellen. Gestern habe ich gewonnen, in Sion gewinnt man nicht so Ring, aber er hat es auch geschafft, Tabellenführer weiterhin. Nach 10 Runden, jetzt hat er noch einen Gegner, hat er noch nie gehabt von diesen 12, sind Tabellenführer. Ganz ehrlich, als ihr seid aufgestiegen, hast du ja wahrscheinlich, also du hast ja ein paar Statements ja abgegeben, was so ein bisschen das Ziel ist, aber in dir, was war denn so der Range gewesen, dass du denkst, es könnte da oben sein, aber es könnte ja dort oben sein. Was sind deine beiden ganz schwierigen und ganz super, wenn alles gut läuft, Vorstellungen gewesen, als ihr aufgestiegen
seid? Ja, schon irgendwo die beiden extrem, erst oder letzt. Das ist beides vorstellbar. Fußball ist manchmal extrem unberechenbar und eben schnelllebig. Und es kann so schnell mit Verletzungen, mit irgendwelchen komischen Entscheidungen, was auch immer. Gefühlt jeder Match, den wir bis jetzt gewonnen haben, hätten wir auch verlieren können, wenn es ein bisschen anders läuft. Und die wir verloren haben, hätten wir auch gewinnen können. Darum irgendwie ist wichtig, wie es der Nick vorhin auch gesagt hat, es kann so schnell gehen und das weiss ich definitiv nach 32 Jahren im Profifußball. Und darum genieße es einfach und schätze es enorm, weil ich Zanger eben schon genug manchmal erlebt. Und dass man nach 10 Runden erst ist, da hättest du wahrscheinlich viel gewinnen im Wettbüro. Aber eben nach 10 Runden, am Schluss interessiert niemand, wo du nach 10 Runden warst. Das habe ich schon immer gesagt, wo es weniger gut ist gelaufen. Die einzige Tabelle ist die am Schluss, die wirklich interessiert. Vorher ist es schön, wenn man es geniessen kann.
Mhm. Und man weiß so, die erste Saison nach dem Aufstieg ist, hat man meistens noch recht Pupf. Und es kommt der zweite und da werden wir sehen, aber wir hoffen natürlich. Und du hast also hier ein paar im Publikum, die werden mit anführen, auch weiterhin und natürlich erst recht jetzt. Jetzt, ich weiss, du redest nicht mehr gerne von früher. Du hast mir das einmal gesehen. Aber ich habe gleich natürlich noch das müssen mitnehmen. 2005, etliche von hier sind vielleicht dann noch im Wankdorf gewesen, wo man gegen Arsenal, Ajax und Sparta Prag gespielt hat. Ich habe etwas gelesen, diesen Sommer, wo ich dachte, das möchte ich dir hier vor dem Publikum fragen. Das habe ich nicht gewusst. Und zwar, im Sommer, als ihr nachher im Herbst noch qualifiziert für die Champions League und eben die Kampagne geführt habt, sei ihr euer Trainer Schönenberger nur mit 14 Spielern auf Schruns ins Trainingslager und es war so die Frage, ja, mit welchen Spielern gehen wir in die Saison überhaupt? Und also es hat sehr so getönt, ja, mal gucken, wie die Saison verläuft und nachher machen wir die Kampagne. Magst du dich besinnen, wie war denn die Stimmung in der Sommerpause vor dieser Saison?
Ja, ich habe mich gut besinnen, weil jetzt ist 20 Jahre her, so quasi das Jubiläum, und da hat es auch schon der eine oder andere Beitrag gegeben. Darum sind wir natürlich über das auch schon ausgefragt worden. Darum habe ich mich auch wieder daran erinnert. Also, dann ist es noch lustig, weil ich jetzt gerade hier bin, haben wir wirklich manchmal am Mittag in diesem Schrunz, in diesem Trainingslager, weiss noch, der Mauro Lustrinelli war ja dann noch dabei gewesen. Und der Nelson Ferreira, der jetzt genau, immer noch da ist.
Sie sind ja da auch. Am Jubeln.
Ja,
du bist,
genau.
Übrigens, du bist wahrscheinlich vorausgejubelt.
Oder hinger ab, ja. Hinger ab. Wir haben ja auch am Tisch mehr zum Spass natürlich, aber wir haben auch gebeten, gib uns noch mehr Spieler.
Aha, interessant.
aber das Lustige war, es hat ja niemand gedacht, dass wir in die Champions League kommen, wirklich in Gruppenphase. Wir sind dann zweit geworden, sensationelle Meisterschaft. Und darum waren alle Spieler natürlich interessant auf dem Markt. Und alle, die können gehen, die irgendwie können und wollen gehen, die sind dann gegangen. Die haben sie natürlich auch hinter sind. Ja. Ja. Weil wir sie in die Gruppenphase kommen. Wir wissen ja nicht, ob wir reinkommen, wenn die Spieler alle wären geblieben. Das genau. Wissen wir alles nicht. Aber eigentlich mega schade, weil dann sind wir so, eigentlich so das wirklich so das Tun gewesen, sage ich jetzt, ein bisschen, wie wir jetzt sind. So mit Liebe und Seele, Leidenschaft und so. Und dann sind wir so eben Vizemeister geworden. Und dann hat sich der FC Thun recht verändert. Aber darum waren wir nur 14 im ersten Moment.
Ja.
Ja, das ist eigentlich also heutzutage, die meisten Clubs haben mindestens 25 Spieler im Kader, entweder 30 oder noch mehr. Und wir haben 24 eigentlich, also es haben schon ein paar gefällt in diesem Trainingslager.
Genau.
Sie sind auch nahe dies nachgekommen, aber eben von überall auf dieser Welt, was überhaupt nichts Negatives muss sein, aber eben so als Thuner Identifikation, so das Wissen, was es braucht hier. Hat man auch langsam gemerkt, geht's langsam in eine andere Richtung.
Okay, jetzt kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Schon, es ist schon paradox, fast ein bisschen, was nachher ist gegangen. Ja, jetzt FC Thun. Ich glaube, viele haben auch zur Zeit sehr früh, dass ihr zu oberst seid. Ihr seid ein sympathischer Club, weil es einfach heisst, es ist ein familiärer Club. Lustrinelli und du, ihr redet hier von Demut, wobei auch andere, es so hat sich ein bisschen Einzug gehalten, gefällt mir irgendwie noch. Ihr redet von Demut, ich glaube, ihr lebt hier Demut. Wir haben so gesehen, in eurem Club in den letzten Jahren ging um ja Spieler, die der Gumpi gemacht haben, sei es ein Steffen, eine Fasnacht. Dos Santos oder Imeri, der wahrscheinlich bei euch, sie kommen mich abkeimen, vermute ich. Kommt ja sehr in Schuss jetzt. Du bist ja nach, du bist ja ein Begriff FC Thun. Mit was hängt das zusammen vor allem? Dass man sich zu Thun häufig sehr wohl fühlt.
Das sind auch viele Faktoren, die rein spielen. Ich würde mal sagen, der Latour hat sicher viel gesagt.
Vorschub.
Hey. Ja, genau. Da hat mich eigentlich überschnurrt, daher zu kommen. Also, ja, ich habe nie zu tun. Aber dann, also, weil ich bin in Belp aufgewachsen, da war man einfach IB-Fan, dann hat es Thun noch gar nicht gegeben. Also, wenn nicht im professionellen Bereich, ist Thun so ein Zweitliga-Club, das zur Entschuldigung. Für die Jüngeren hier, weil vielleicht das falsch würde, sonst einordnen. Dann hat man nicht gedacht, wir gehen mal zu Thun als Profi, dann möchte ich zu IB wollen, dann zumal. Und darum, der Latour hat mich überzeugt, für den Herren zu kommen, als ich bei GC war. Und der hat so gewisse Sachen uns eingeimpft. Ich sage an einem Lustrinelli, an einem Ferreira, aber auch ein paar anderen. Irgendwie, und das ja, war für mich eine riesige Lebenserfahrung unter ihm. Und, aber ich habe das Gefühl, ich bin ja jetzt auch seit über 20 Jahren da, dass ich das vielleicht ein bisschen arrogant überkommen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich da auch eine grosse Wirkung habe. Auch weil ich natürlich schon so lange da bin, aber ich fühle mich länger und mehr irgendwie als ein guter Mensch. Und nicht so Ego und möglichst Kommerz und möglichst viel Geld verdienen und Titel gewinnen und so. Ich einfach gerne Menschen. Das, was du hast gesagt, das kannst du eigentlich gut übernehmen, fast zu mir. ja, ich einfach gerne Menschen. Und Fußball ist ein Teamsport. Und ja, ich habe sehr viel gelernt in meinem Leben, in den verschiedenen Teams. Ich hatte super Zeiten, erfolgreiche Zeiten und ganz schwierige Phasen. Und darum, das hat mich irgendwie geprägt. Und dann aber jeder Trainer, jeder Mitspieler, all die Erfahrungen, die man macht im Leben, die prägen einen. Und heute habe ich schon das Gefühl, dass ich auch vor allem für das einstehe, einfach, dass es unseren Spielern gut geht, dass es den Leuten gut geht, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und auch gegen uns selber nicht bluffen, nicht da irgendwie die Grosse haben oder was auch immer. Sind wir ein paar zusammen, wieder
Genau, möchte ich da
gerade sagen. Ja, da haben wir so Begegnungen,
oder? Wir sind genau
da. Komische Kreuze an, oder?
Genau.
Ich habe wirklich gerne Menschen und bin offen, auch sehr offen geworden im Vergleich zu, als ich jung war. Und darum denke ich schon, das sind viele Faktoren, die da mitprägen.
Also, du hast dich dafür gehabt, das zu sagen. Ich glaube, und ich höre das in vielen Arten, und die Presse schreibt es ja, es hat auch mit dir zu tun. Und ich würde wirklich sagen, du bist ein Segen. Du bist ein Segen in diesem Verein. Und ihr macht ja viel Soziales. Ihr macht nicht nur Profifußball. Und das Bild da mit unserem Pascal, oder, wo ja bei euch arbeitet, übrigens noch jemand mehr, das weisst ja, jemand anders auch noch von unserer Gemeinde ist bei euch Mitarbeiter, der Werner Schanz, ist ebenfalls, arbeitet regelmäßig bei euch im Stadion, wenn ein Match ist. Du bist ein Menschenfreund. Ein Journalist hat dich so zitiert, für mich geht es vor allem um den Menschen, das ist, was mich interessiert. Jetzt aber meine Frage, Andreas Gerber. Kann man als Menschenfreund Präsident sein von einem Super League-Club? Da ist ein Beat Farni, das ist ein Businessman. Wir sind alle froh um ihn und das Geld. Aber der hat noch ein bisschen einen anderen Flügel auch noch. Wie geht das in dem
Mein Vorteil ist sicher, dass ich selber Profi war und dadurch so eine gewisse Glaubwürdigkeit habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein extremer Fußballspezialist bin. Wirklich nicht. Das denkt man ja auch nicht. Und das ist noch zu Gäbe gegeben. Die Leute wissen das gar nicht. Natürlich habe ich geshootet oder das habe ich eine Erfahrung, habe ich logischerweise, eine sehr grosse Erfahrung, aber darum bin ich auch nicht Trainer geworden, ich bin nicht so der Taktikfuchs. Wenn ich ein Match schaue, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen zu romantisch, mehr mit meinem Herz oder mit meinem Bauch als wirklich, die spielen 4-4-2 und die spielen das System und so, das interessiert mich eigentlich nicht. Das dürfte ich eigentlich nicht sagen, aber darum ist es so wichtig, ich allein in einem Club, das ging sicher nicht. Oder ja, sicher nicht. Vielleicht ging es, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie probiert.
Aber das ist vielleicht noch ein Grund, warum du nicht in die Kabine gehst in Pause, oder? Du überlässt das wirklich diesen Trainer
gehst an. Ich gehe schon, aber aus anderen Gründen. Aus den menschlichen Gründen, wo ich wollte, wenn ich merke, einer ist so ein bisschen durch oder was auch immer. Einfach ein bisschen bestärken, ein bisschen küdeln, ein bisschen spüren. Und wenn der Trainer nervös ist oder hässig ist, dann auch ein bisschen versuchen zu beruhigen, was auch immer. Ich gehe mehr wegen diesen subtilen Sachen.
Bist nicht, weil ich drei schnurren. Ja, ein bisschen Pastor, Andreas.
Vielleicht bauchli, ja. Aber eben, wir sind diese Faktoren wichtig. Aber es braucht einen Trainer, es braucht Zanger, es braucht so Taktik und all das Zeug, was es braucht im Fußball. Eben den Gegner analysieren und unser Spiel analysieren und so. Ich habe einfach ein Gefühl, eben mehr ein Bauchgefühl, wenn ich unsere Matchen schaue. Dann geht mir der eine oder andere geht mir auch ein bisschen auf die Nerven manchmal, weil ich das Gefühl habe, könntest du ein bisschen weniger egoistisch vielleicht oder nicht lakeien oder nicht so dreckeln manchmal oder die Leier mit Schiedsrichter und so. Ich bin mehr schon fast ein bisschen Missionar.
Vaterfigur, ein bisschen.
Ja, ein bisschen habe ich schon das Gefühl, aber das, dass ich eben Profi war, Glauben sind wir mehr oder weniger alles. Ja. Das ist noch gäbig. Ja. Das merke ich quasi niemand, dass ich gar nicht rauskomme. Also immer in gewissen Sachen. Das ist noch gäbig.
Du bist jetzt Präsident und eben ja schon beim Einführen gesehen, du bist vorher gerne und lange Sportchef gewesen. Was machst du so? Was sind deine Präsidentenaufgaben? Die sind ja auch ein bisschen von Verein zu Verein ein bisschen verschieden. Wie sieht deine Woche aus?
Das Schöne ist eigentlich jeden Tag völlig anders. Es gibt keinen normalen Ablauf und das schätze ich ja sehr. Und jetzt eben also die ersten 3 Jahre als Präsident eben, sind wirklich happy gewesen. Es ist wirklich immer ums Überleben gegangen. Ich bin eigentlich nur um Geld nachgesäckelt. Mhm. Immer überall gute Mine und Käfele und versuchen, die Leute irgendwie zu überzeugen vom FC Thun. Das war anstrengend gewesen. Und er hat sich ja schon etwas geändert mit dem Beat Fahni, den du vorher hast erwähnt, aber auch mit anderen, die sie dazu gestossen haben, konnte ich mich viel mehr können, um das kümmern, was ich eigentlich gerne mache, eben Menschen. Mit den Spielern, mit dem Trainer, mit den Mitarbeitern, mehr für das gute Gefühl überall. Also Vertrauen, mehr diese Sachen. Und eben gegen aussen, solche Anlässe, genau. oder Interviews oder irgendwelche Talks oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, das ist das, wo mir am meisten liegt. Und, jetzt im Moment mache ich nicht nur noch, ich mache ab und zu viel Mail und so. Schon so einfach mit Menschen.
Vernetzen, repräsentieren.
Ja, genau. Den Menschen und darum nach. Ist auch jeden Tag anders, ja. weil ich bin dann nicht 0815 als andere.
Ja. Du bist schon vor Jahren bei GPMC, bei der Kirche mal im Talk gewesen, oder im Interview, mag mich besinnen, im Bless Club auch schon, in der Jugendveranstaltung. Mit dem Flo Wüttrich hast du hauptsächlich Events gemacht. Woher kommt deine Offenheit, die Bereitschaft, über geistliche Themen zu reden? Hast du danach Erfahrungen gemacht, die dein Interesse geweckt haben?
Ich kann es gar nicht so sagen. Ich fühle mich einfach auch wohl. Auch hier fühle ich mich einfach wohl. Ich komme nicht aus einer Familie, wo man regelmässig in die Kirche gegangen ist. Meine Mutter ist zwar schon, ich sage immer, fast, sie ist gestorben vor 2 Jahren. Aber sie war eigentlich so eine, für mich fast eine Heilige. Ich sage immer so eine Mutter Teresa für mich. Einfach ganz ein lieber Mensch. Und die hat mich natürlich geprägt, schon von klein auf. Aber wir sind auch nie so, so ein klassisch, wenn man nicht aus diesen Kreisen kommt. Ja, da gehst du bei Geburten und Hochzeiten und bei Konf. Und so gehst du in die Kirche. Aber es ist eigentlich nicht, und singen sowieso nicht. Das ist so ein bisschen, ja, das färbt immer noch ab. Ich bin immer noch so ein bisschen hemmig, noch nicht ganz frei und so. Aber das ist ein Prozess. Ich denke, wenn ich es jetzt nicht schaffe in diesem Leben, dem Nächsten. Aber ich finde es auch schön, so wie vorher die Jungen, wie sie da singen, so mit Liebe und See und so. Das finde ich unglaublich schön. Und das, darum fühle ich mich auch wohl in diesen Kreis. So friedlich. Aber Fußball ist nicht immer friedlich. Es ist viel in der Öffentlichkeit mit Druck und Leute werden kaputt gemacht und in den Medien und die Emotionen an den Matchen, manchmal schon Schlägereien und weiß nicht was. Also vieles ist ja auch schön. Ich will jetzt nicht die noch nicht ins Stadion kommen, abschrecken. Vieles ist auch sehr schön und für das versuche ich auch einzustehen, dass es viel Menschlichkeit ist und nicht nur Punkte und Kommerz und Köln und weiß nicht was alles. Und, und er, wo mein Bruder vor 4 Jahren gestorben ist, hat mich sicher auch sehr geprägt. Dann mit Barrage und jetzt wird ich schon wieder, das ist Wahnsinn. Ich habe schon lange nicht mehr so gehabt. Das ist, dass es mich so mitnimmt selber, wenn ich von diesem Zeug rede. Aber es hat mich alles geprägt. Ja, dann eben Abstieg und der Bruder ein Jahr lang Krebs und dann gestorben. Dann machst du dir automatisch mehr Gedanken. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Und so weiter. Und der Kuno, den kennen wahrscheinlich die meisten da.
Er ist ausgebildet worden, übrigens.
Ja. Gratuliere, ja.
Hat er mit zu tun
gehabt? Nein, der hat mich dann mal gefragt, ob ich mal komme. Und so ist es entstanden. Und dann bist du gekommen. Und dann sind ein paar andere auch noch gekommen. Und mittlerweile habe ich da so einen Kreis, wo ich manchmal denke, ich bin eigentlich nicht so. Also, ich muss nicht von Natur, vielleicht von Natur aus schon, aber ich bin nicht so erzogen worden. Und jetzt ist schon noch spannend, wenn du so ein Profifußballerin bist, in der Öffentlichkeit. Und ja, manchmal merke ich schon, wie sie so ein bisschen komisch mir da ist. Bei dir noch alles gut, quasi. Also so ein bisschen, So ein bisschen, ja, muss mich fast rechtfertigen manchmal, was ich aber auch noch spannend finde. Ich merke, jetzt bin ich ja 52, bin ich 29, es ist mein Leben. Ich führe mein Leben so, wie ich das Gefühl habe, stimmt. Und ich merke dann aber auch, das ist auch ein schöner Teil mittlerweile von meinem Leben. Ich habe so ein bisschen mein eigenes Ding, ich merke schon, die denken so ein bisschen, aber jetzt könntest du doch noch ein bisschen mehr bekennen oder so, ich weiß noch nicht, wie. Aber irgendwie gefällt es mir noch, ich brauche meine Zeit, meinen Weg, meine Erfahrungen. Genau. Und ich will mich nicht drängen oder so, aber ich merke, man merkt es ja, oder? Es ist so friedliche Stimmung und das tut gut.
Ja. Genau, und eben, du hast es ja schon gesehen, das ist ein Weg, bis man die vierte Dimension irgendwie erkennt. Und ich weiß auch in deinem Haus, ich kann mir vorstellen, bei euch daheim ist ja da so ein Gespräch, weil auch deine Familienangehörige, für sie ist das ein Thema, die geistigen Fragen, biblischen Fragen. Weil interessant, manchmal Müsli zu spielen, wie Gerbers. Ja. Aber lassen wir jetzt. Ja, ich möchte noch so ein bisschen nochmal zu dem gemeinsamen Thema Widrigkeiten, das ihr beide kennt, zu reden kommen. Ihr beide, wenn jetzt wirklich, also Nick, du bist wirklich ein Stehaufmensch, glaube ich, par excellence, oder? Aber vielleicht geht es gleich, wenn er wirklich einen Hammer einsackt, einfach von, eben, klebt links und rechts, warum auch immer. Wie erholt er noch, oder wie steht er um mich auf? Was hilft noch, Nick?
Du siehst dort Stockhorn. Da hinten, dort. Und es gibt eine biblische Aussage. Wie heisst die? Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe. Der Andres hat so schön gesagt, wenn man sich eben nicht drängen lässt, sondern so in einer gewissen Ruhe, ja, Anführungszeichen Ruhe, da steht ja, ich muss mal bald 14 Tage in die Berge, um zur Ruhe zu kommen. Ich bin nicht der Berggänger. Aber ich kann mehr zurückziehen. Und ich habe ein Wort gesagt, du hast ja vorhin gesagt, die Emotionen. Und ich bin so Gott froh, dass ich heute mal nicht so emotional bin, noch Kollegen, der ein bisschen emotionaler ist. Es hat nämlich, weißt du, es hat mega gut können sein. Also, ich merke so, aber wenn du bereit bist, dich auseinanderzusetzen mit dem «Wer bin ich?». Und ich habe heute Morgen früh gesagt, ich habe einen Wunsch an euch. Nehmt irgendeinen Satz von Andres, von Muli oder aus diesem Buch oder von mir in diesem Sinn und studiert mal nach, wer bin ich? Und ich bin voll Passion Unternehmensentwickler, Unternehmensberater, ich bin voll Passion natürlich auch Nationalrat. Aber je näher dass ich bei mir selber bin, das war deine Frage vorhin, wo hole ich Ruhe, oder eben, ich kenne es von links und rechts geklebt werden, abgedrückt werden, 6 Wochen im Spital liegen, das ist das Jahr jetzt, du hast angesprochen. Und jetzt nehme ich wieder die Berge. Auf meinem T-Shirt da trage ich eben genau die Berge und ganz versteckt trage ich auch noch ein Kreuz da drin. Aber auch noch Kühe. Manchmal bin ich noch ein bisschen Kuh im Umgang. Und ich weiss aber, ich mit meiner Unzulänglichkeit, oder? Das ist das, in die Ruhe gehe oder eben zu den Bergen raufschaue. Ich habe zu meinem Schöpfer. Weil ich glaube, persönlich, das ist meine ganz persönliche Haltung und das ist ein Werdegang, der über 55 Jahre und normal hoffe ich 30 Jahre darf gehen, dass ich kann sagen kann, Father God, I wonder how I managed, oder? Mein Leben without you, ohne dich. Und irgendwann ist fast, ja, wenn entscheidet, doch, da gibt es doch noch jemanden, der stärker ist als ich. Weil du hast ja gesagt, du bist der auf Männchen, du kannst mit dem Boden bretschen, steht er schon wieder auf und so fort. Aber ich bin schwer überzeugt, dass, wenn ich in die Ruhe will, das Gebet, das sieht niemand, das hört niemand. Ihr könnt mich hier auspfeifen, ihr könnt mich zusammenschiessen, das könnt ihr alles machen. Aber das Gebet ist, glaube ich, meine stärkste Insel, wo also, ich mich zurückziehen kann.
Wer bin ich? Und das Gebet gehört ja zusammen. Sich dem bewusst werden, im Gebet mit sich eins machen mit dem Schöpfer, oder?
Ja, so, wenn es zusammenpasst. Ja, so, dann kann ich mich auch zu den Bergen und dann kann ich wieder Hoffnung, genau, schöpfen.
Andres, wenn so ein Hammer ist gekommen. Oder meine deiner, also deiner FC Thun, seiner Geldsorge. Oder ich weiß nicht, was es. Wie stehst du mich auf?
Ich glaube schon, der gröbste war dann, wo der Schiri hat abpfiff, wo wir sie abgestiegen. Dann war eben wirklich so Totenstille, Stimmung im Stadion. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, boah, das ist so eine Energie. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich der stärkste Mann auf dieser Welt. In diesem Moment. Eben mein Sohn hat geheult ohne Ende. Die Leute sind, boah, alle Spieler am Boden. Und irgendwie hast wirklich eigentlich eben mega traurig gsi. Und handherum habe ich gemerkt, so jetzt.
Jetzt braucht es dich.
Ja, genau. Und darum kann ich auch nicht sagen, eben warum. Eben, wie gehst du mit dem um? Ja, wenn du Energie hast und merkst, mal, jetzt braucht es dich, das ist ja ein Geschenk.
Also, ja, würde ich auch gerade sagen. Und es ist schon speziell, dass du gerade in diesem Moment einfach die Kraft hast gespürt. Weil, also, ich weiß nicht, wer anders hätte die Türe gezogen. Weißt du, wo auch etwas, wo einen Namen hatte, ein bisschen hat Einfluss gehabt. Interessant. Wie erholst du dich sonst?
Ich habe sehr gerne meine Ruhe. Mhm. Und die haben wir meistens eben in der Natur. Das ist eigentlich schon das, was ich darum, als ich das gesagt habe, ich war auch eine Woche irgendwo in den Bergen ganz alleine gewesen. Mhm. Wunderbar. Und meine Kraft nehme ich schon vor allem aus der Ruhe.
Ihr habt beide ein Stück Leistungsauftrag. Nick, du stehst für den Kanton Zürich, bist du Nationalrat auch für die Partie. Ich denke, wir wählen am 27. Bei dir liegt es auf der Hand, Andres, die Automaten oder Tabellen. Rund um das, um eure Aufgabe da drin. Was ist für euch so die grösste Verantwortungslast? Oder auch so, vielleicht könnt ihr vom Worst Case ausgehen. Einfach, was ist das Schwerste da drin? Wenn man einfach, ihr tragt Lasten, oder? Als Leiter-Persönlichkeit. Nick, was. Nicht allzu lang, wir sind nicht mehr so lange auf Sendung.
Er will am 4. Uhr ab Viertel fertig sein, ist das wissen.
Tja, das ist noch eine schwierige Frage. Du stellst die Frage, wenn ich die richtig verstanden habe, was ist das Schlimmste?
Ja.
Ja, ich glaube, wenn dir jemand wegstirbt. Aber das weiss meine Frau auch. Ich glaube, können zu sagen, ich definiere mich eben nicht über einen Nationalrat. Ich definiere mich über meine persönliche Mission. Deine Mission ist, deine Fußballer, dein Team zu den besten Leistungen herzubringen. Meine persönliche Mission ist im Moment Hoffnung. Das habe ich mir jetzt bestimmt gerade vorletzt und gesagt, du
bist ein Hoffnungsträger.
Ich wollte als Hoffnungsträger. Und wenn Leute im Weg sterben oder so, und ich träume jetzt, und ich bin auch noch gut träumen. Hoffnung. Mhm. Hope for the hopeless für die, die keine Hoffnung haben. Wir haben jetzt gehört, Menschenfreunde, Brückenbauer, da sind, wenn es regnet und stürmt, eben im 2005. Und mein Ziel, das habe ich auch schon im 21, 22 gesagt, Menschen ermutigen.
Ist auch der Titel da.
Menschen mit den Menschen ein Stück Lebensweg teilen. Und wenn dann Leute wegsterben, dann merke ich doch, das ist das, was mich viel mehr beschäftigt. Wo andere sagen, wenn du mir das Nationalratsmandat wegnimmst, dann bin ich niemand mehr. Und ich tue mich nicht über das definieren.
Okay. Andres, was ist bei dir so einfach die schwerste Last? Die schwierigste Last.
Ja, jetzt war froh um deine Aussage. Ich weiß es mir auch so. Ich weiß es bald nicht mehr. Eben abgestiegen sind wir mal. Wir sind fast Konkurs gegangen. Wir haben schon x mal verloren, mühsame Momente.
Das kann fast nicht
dürfen. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist immer weitergegangen. Das ist auch so eine Lehre aus dem Ganzen. Es geht immer weiter. Auch wenn, also natürlich ist, wenn jemand stirbt, so aus dem Näheren ist nicht das, was man sich wünscht. Aber auch dann geht es weiter. Und Es geht mir eigentlich auch so wie dir, so irgendwie Menschen ermutigen, inspirieren, so weiterzumachen, füreinander da zu sein und so weiter. Und nicht, für mich ist es auch nicht, also es klingt vielleicht auch ein bisschen wegen, ich wollte auch nie Präsident werden. Ist es so? Du willst nicht in die Politik wollen, ich wollte auch nicht Präsident werden, aber wenn du willst, auch Vorbild sein und können Menschen berühren, inspirieren, wie auch immer, Hilfe geben, dann kann es gut sein, wenn man irgendwo in einer Position danach ist, wo man wirklich eben die Leute erreichen kann. Und darum, ich auch nicht, mein Ziel ist jetzt auch nicht, noch 50 Jahre Präsident vom FC Thun zu sein. Aber ich bin es einfach. Wenn es passt, ist gut. Und wenn es mal nicht mehr sein soll, nicht. Aber dann bin ich so oder so sehr gerne eben auch mit Menschen und für Menschen da.
Nick schreibt in seinem Buch «Der Mensch denkt und Gott lenkt». Ein abgedroschener Spruch, der für mich stimmt. Was meinst du damit, Nick?
Ja, wir tun uns gerne mit Plattitüden zu müllen. Darum habe ich das so provokativ geschrieben. Das kennt ihr alle, diesen Spruch. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Dann denkst du, blasen wir doch in die Schuhe mit diesem Spruch. Aber wenn ich etwas bewege, und wir haben darüber gehabt, ich will eine Gestaltungskraft sein, dann ist mir bewusst worden, ich kann arbeiten. Aber für alles, im Guten und im Schlechten, ist der Schöpfer mit mir, also Gott. Und als christozentrierte Persönlichkeit ist mir das ganz wichtig. Das, was du vorhin hast gesagt, hat mir noch gefallen. Das ist ganz gut. Du tust deine Kreise noch ein bisschen weiter provozieren, dass du dich da mit denen, am Sonntagmorgen da bei diesen Pfimi-Leuten, das ist, die ja nie zur Pfimi wollen. Der lacht, das stimmt. Und er ist gerettet worden, euer Pastor, von meinem Onkel, vom Pfarrer. Niklaus Wegmüller, du hast mir das Geschichtli erzählt.
Das ist mein Bruder.
Ah, das war dein Bruder.
Aber er hat schon ein gutes Wort eingelegt.
Zu meinen
Eltern.
Also.
Ja, das ist
so. Oder wer hat mich kirchlich, und es geht eben nicht um eine Religion, es geht um einen Glauben, was hat mich geprägt? Oder? Und das ist eben meine Verstorbene, Götti und Onkel. Ganz wichtig, das war eine Landeskirchenpfarrer in Frutigen. Und darum ist mir das ganz so wichtig zu sagen, und jetzt würde ich ganz lang und sentimental. Nein, es ist ganz wichtig, ich will einfach, dass wir miteinander sagen können, es gibt mehr im Leben. Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Jawohl.
Im Schlechten und im Guten.
Andres, das ist ein Spruch von Salomo, was wir das auch als geflügeltes Wort ja heute sehen. Oder der Mensch denkt, Gott lenkt. Nehmt an, das seht ihr auch etwas. Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Auch schon gehört. und ja, ich denke auch. Also ich denke auch, ich glaube auch. Ich sage, in meinen Worten aber, ich sage viel, eure Familie und meinem Sohn, wenn sie ein bisschen einfach Gottvertrauen haben. Mhm. Und dann kann er eigentlich sagen, oh, ich sage jetzt in unserem Fall, eben, da geht es nicht um Leben und Tod. Aber Sieg und Niederlage und was auch immer. Und dann muss ich sagen, okay, oh, wenn du verlierst oder wenn keine Ahnung, etwas Trauriges im Leben passiert oder die sogenannten traurigen Sachen, Kündigungen, Trennungen, was auch immer, dann hab Gott Vertrauen. Dann soll es so sein, dann gehört es dazu. Es muss nicht etwas Schlechtes sein in diesem Sinn. Kurzfristig fühlt sich so, aber langfristig ist nebst dem ist ja normal. Irgendwann sind wir alle nicht mehr da. Darum, Gottvertrauen ist so mein liebstes Wort eigentlich diesbezüglich, wo ich so versuche, so, das nimmt irgendwie so, gibt so eine Gelassenheit. Du sagst, ja, stimmt eigentlich, warum soll ich mir Sorgen machen?
Danke vielmals für euer persönlichen Herzenseinblick, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Ich glaube, was euch auch verbindet, ihr habt beide die jetzige Aufgabe nicht gesucht. Und es ist doch häufiger so, dass nachher eben die Aufgaben gefüllt werden, wie es für viele Leute sehr, sehr gut und sehr hilfreich ist. Ich glaube, das ist etwas Typisches. Statt wenn ihr hättet gescharrt für die beiden Jobs. Wir wünschen euch eine Lehraufgabe und ihr prägt Leute. Ihr beide prägt Leute. Wir wünschen euch wirklich viel Kraft, viel Weisheit, gute Gesundheit. Und Segen von dem Schöpfer, den wir jetzt über ihn geredet haben, Segen vom Vater im Himmel oder eben Gott vertrauen, wie du es hast gesehen, Andres. Wahrscheinlich hat er heute ein paar neue Interessierte gewonnen für FC Thun, für Politik, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe es. Und als kleines Zeichen, übrigens, vielleicht denkt ihr, wow, was hast du denn gezahlt, dass die da am Sonntagmorgen kommen? Das ist also, das geht nur um die Spesen. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch sehr zu verdanken. Aber hier ein Naturprodukt vom Thunersee für euch beide. Mal gucken, das gehört dir, weil deine Spesen sind noch ein bisschen anders. Also im anderen sind wir von Opplingen. Und da eben etwas, um vielleicht auch mit euren Frauen zu geniessen. Herzlichen Dank, geben einen nochmal Applaus und das dürft ihr.
Ja, es geht ja darum, um sich gegenseitig zu beschenken. Danke vielmals im Namen von Andres und mir. Und Andres, ich habe dir das Buch gegeben, ich habe ja dich null gekannt und du hast mich auch null gekannt. Aber mir hat das Gefühl, ich habe einen neuen Kollegen gefunden. Entgegen allen Widrigkeiten Menschen ermutigen. Danke.
Darf
ich auch noch schnell
ja, natürlich.
Kontern, wenn er schon so spontan da ist, dann stehe ich da ein bisschen schlecht da. Aber ich tue dir natürlich sehr gerne noch ein Match einladen, VIP. So, sehr gerne, sehr gerne.
Er hat mich versteckt, Wunsch gecheckt.
Gut. Ja, wir, für das ein bisschen abzurunden, bitte ich, dass die Band nochmal mit uns ein Lied singt. Oceans heisst es. Und da kommen wieder die Kette vor. Wir werden das nochmal so ein bisschen zusammenfassend singen. Wir müssen hier ganz schnell umräumen. Gestern durfte ich meinen Platz einnehmen.